Ja, wenn wir so zusammen sind, sind wir immer ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Das sind verschiedene Biografien, verschiedenste Charaktere, verschiedenste Nationalitäten, verschiedenste Hintergründe, verschiedenste Geschichten, warum wir überhaupt heute da sind, warum wir überhaupt auf den Gedanken von uns mit dem Tod zu beschäftigen. Alles führt die unterschiedlichsten Leute zusammen in so einer Gemeinschaft wie da. Und das ist eigentlich auch bei den ersten Nachfolgern von Jesus gar nicht anders gewesen. Und so, ich mache einfach eine kurze Einführung zu den Predigtnächten von der Miri. Wenn wir anschauen, wer sind die ersten Nachfolger, die ersten Jünger von Jesus gewesen? Dann gibt es eine Stelle im Neuen Testament, die beschreibt, wie Jesus die Jünger zusammengerufen hat. Matthäus 10, Vers 2 bis 4. Also hier auch noch auf dem Screen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt an erster Stelle, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus. Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer. Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus. Simon, der Zelot. Und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Das sind die 12 Jungs gewesen, wo Jesus als Erste nachgefolgt sind. Und ich kann mir sagen, die Community, die Gemeinschaft, hat Zündstoff gehabt. Explosionskraft. Warum? Spannend sind da nicht nur die Namen, bin ich auch spannend, aber das, was dazu noch schlägt. Wenn das auf einiges schliessen. Ich tue mal zwei Leute an gegenüberstellen. Da ist der Simon, der Zelot. Und da ist Matthäus, der Zolleinnehmer. Simon, der Zelot, bedeutet, er hat zu der, also Zelot heisst mehr oder weniger ein Eifer, ein Radikaler, könnte man sagen. Er war einer von denen, die sich radikal für das Jüdische eingesetzt haben zu der Zeit. Das hat auch geheißen, dass sie ihnen überhaupt nicht gefallen hat, dass da sie belagert sind vor Rom, dass sie eigentlich nur Untertanen sind vom römischen Königreich und dass es dann sogar auch noch Juden gibt, die mit den Römern Geschäfte machen. Wie zum Beispiel die Zollinnen, die Zöllner. Das geht gar nicht. Oder das hat die Stiegelisierung gemacht. Und genauso einer ist der Matthäus. Der Matthäus war ein Zollinnen. Das heisst, die sind am Eingang von einer Stadt gekommen, die ihren Zollhäuschen. Und dann hat es Warenzoll gegeben und es hat Personen, also Wegzoll gegeben. Du musst eigentlich zahlen, damit du in die Stadt hineinstehst. Oder wenn du Waren nicht gebraucht hast, hast du für die Waren auch noch zahlen. Und dann haben die Zollinnehmer, die Römer müssen das Geld abliefern, sind aber dann bekannt dafür, dass sie nicht nur das Geld den Leuten abgezockt haben, sondern eben noch mehr. Damit sie es ihre eigenen Taschen anstellen. Man weiss nicht, ob der Matthäus auch so ein korrupter Typ ist, aber sie haben den Ruf gehabt zumindest. Und Jesus beruft so einen und so einen bis in die Jüngerschaft. Und er hat Mut. Also ich könnte mir vorstellen, es wird zwar von keiner Situation berichtet in der Bibel, wo die einander vorgeraten wären, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlich explosiver Mischung ist. Und dann ist noch der Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes. Sohn des Zebedäus heisst jetzt nicht viel, das heisst auch so, wie der Vater geheißen. Aber in einem anderen Evangelium werden sie genannt mit ihrem Übernamen, nämlich Donnersöhne. Irgendwie haben die Donnersöhne geheißen. Und zwar wahrscheinlich wegen ihrem so ein bisschen hochmäßigen, arroganten Charakter. Weil es gibt eine Stelle, wo berichtet wird, wie die beiden zu Jesus kommen. Sie haben zwar noch ihre Mutter mit. Und die Mutter bittet den Jesus, kannst du sagen, helfen, dass meine beiden Söhne vielleicht links und rechts haben, wenn du mit der Herrlichkeit bist. Und die anderen Jünger haben sich durch riesige Freude über die Anfrage, oder? Und haben applaudiert. Nein, die sind steinhassig geworden. Und haben gesagt, sind die einfach arrogante Typen? Und dann hat Jesus gefragt, ob links und rechts werden für ihn kommen. Gott sei Dank noch. Das heisst, sie gerieten aneinander, oder? Also dort ist es wirklich hoch zu und her. Also es war nicht einfach ein Grund von ein paar Warmduschen, die noch mit Jesus unterwegs waren. Und dann ist sogar noch der Judas Iskariot dabei gewesen, der Jesus später verriet. Musst du dir das mal vorstellen? Und der Judas ist nicht nur der, der später verraten hat, er ist auch der Kassier gewesen. Und er war kein Tobi gewesen, das kann man definitiv sagen. Er war kein zuverlässiger Kassier gewesen. Weil das heisst, im Lukas-Evangelium, er hat immer wieder ein bisschen Geld in die eigene Tasche auf uns. Und um Jesus seine Crew ist unterstützt worden, und wahrscheinlich sind sie nicht allzu arm unterwegs gewesen, weil sie sind unter anderem unterstützt worden von einflussreichen Frauen. So, High Society Ladies, könnte man sagen, Lukas 8, Vers 1 bis 3 schreibt es. Die eine war sogar Frau gewesen vom einen Chefverwalter vom König Herodes. Also viele wahrscheinlich nicht wenig Stolz gehabt. Sie hat Jesus unterstützt in seinem Dienst. Und der Judas hat gewisses Geld verunglückt. Und die Jünger haben das gewusst. Also, du hast schon hier ein paar Episoden zeigen, wie explosiv das Ganze war. Und gleich hat Jesus mit diesen Jüngern geschickt. Mit dem Haufen, wo man sagen könnte, das passt nicht. Also wenn du irgendeinen Persönlichkeitstest machst, dann blinken alle roten Alarmlampen, oder? Tu die nicht zusammen in ein Team, das kommt nicht gut. Chemie stimmt nicht. Aber Jesus hat es gemacht, weil er hat gewusst, die 12, die sind mir nicht gut. Und wir sehen ja, dass ausser den Judas, die sich das Leben genommen hat, dass die anderen helfen. Im Verlauf der Zeit hingegen noch von der Mutter von Jesus. Alle elf haben schlussendlich in das Leben verloren, wegen dem Namen an Jesus. Irgendwann im Verlauf der Geschichte. Und das ist in dem, wie das aus dem heraus entstanden ist. Und eigentlich könnte man auch heute sagen, der uns verbindet, ist Jesus. Es sind nicht unsere Charaktere, wenn wir sagen, nein, wir passen zu gut zusammen. Komm, lass uns miteinander hinstehen. Das ist der falsche Grund, zu hinstehen. Der uns verbindet, ist Jesus. Und jetzt gehen wir eigentlich ein bisschen, wenn wir so bei den Jüngern sind am Anfang, spulen wir jetzt ein bisschen vorne und gehen zu dieser Zeit, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, sein Heiliger Geist auf die Welt gekommen ist, und nachher die Jünger, plus noch ganz viele mehr, die zum Glauben gekommen sind, miteinander den Weg angefangen haben. Und da noch mehr.
Ja, wir leben in einer Gesellschaft heutzutage, wo Individualismus und Selbstständigkeit mega alles prägt. Und jeder muss alles allein schaffen und möglichst schnell, oder? Das sieht ein bisschen so heute aus. Was bedeutet die Gemeinschaft Jesus? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, wenn ich unsere Gemeinschaft sehe und wie sie früher die Gemeinschaft gestartet haben, wo das Sand jetzt gerade gesagt hat. So, Ala, ich gehe noch schnell aufs WC. Das ist so ein Satz, der einfach keinen Sinn macht. Jetzt schnell aufs WC, das ist ein Stress, das geht nicht. Und das Resultat von dem schnell und jeder muss selber sein Zeug machen und jeder kann alles allein machen, ist eigentlich davon, es kommt Egoismus und Einsamkeit. in die Gesellschaft hinein. Und ich beobachte das mega im Moment, als ich aus der Schweiz die Einsamkeit gekommen ist. Und ich glaube auch, dass der Einfluss von unserer Gesellschaft uns Christen teilweise erreicht hat. Und darum möchte ich mich inspirieren lassen von dieser ersten Kirchengemeinschaft, die war. Die prägt war von etwas anderen Werten und etwas anderen Punkten, sage ich mal. Und darum möchte ich euch Apostelgeschichte 2,42 vorlesen. Das war so die erste Gemeinschaft, die steht. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, jetzt, wenn wir so das Deutsch hören vom Verharren, das ist jetzt nicht mehr so das, wo wir heutzutage mega viel ins Mund nehmen. Was bedeutet sie verharren? Im Griechischen heisst es proskartereo. Und das bedeutet dabei bleiben, aushalten. Es geht auch ums Festhalten an etwas, gerade in Bezug auf Tätigkeiten im Christentum. Zum Beispiel das Beten, also beim Beten dranbleiben. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen reinnehmen in ein Beispiel, das mich im letzten Jahr so ein bisschen beschäftigt hat, also jetzt ein Jahr schon ein bisschen beschäftigt. Und so ein bisschen konkret zeigen, wie es in der heutigen Zeit könnte aussehen könnte. Mit dem Verharren, mit dem auch wartend erwarten, sag ich mal, dass wir müssen verharren. Und zwar habe ich von meiner Wegezeit, damals noch nicht die Asi bei mir gehabt, sondern Biri. Und wir haben relativ gleich mal angefangen, für unsere Nachbarn zu beten. Eben wieder mal Gebetszeit gehabt. Nicht nur für Nachbarn, aber unter anderem. Und haben wir gewusst, wir müssen für das Haus beten. Wir müssen für das Haus, ja, das Haus segnen. Weil ich glaube, da kann Veränderung passieren. Mir und ich, wie vielleicht ein paar uns zwei kennen, wir sind wie die jüngeren Kinder. Wir sind überhaupt vom Typ her nicht gleich. Wir sind sehr unterschiedlich. Trotzdem haben wir den gleichen Namen und trotzdem haben wir eine geniale Wegezeit zusammengenossen und haben uns mega geschliffen in dieser Zeit. Ich kann mich mega noch, also ich kann mega verstehen, was es heisst, mit Jüngeren zusammen zu sein, die vom Typ her auch komplett unterschiedlich sind. Und dass wir aber so unterschiedlich waren, hat es mega ausgemacht, dass wir uns da ergänzt haben in verschiedenen Bereichen, dass wir miteinander das Gebet gleich im Zentrum hatten und unseren Glauben, wo wir gewusst haben, im Gebet können wir Veränderung bringen. Und dann hat Gott mir vor einem Jahr relativ unspektakulär mit einer Frage etwas bewusst gemacht. Und zwar bin ich irgendwie daheim, ich weiß es nicht mehr. Und plötzlich ist mir die Frage gekommen, wo Gott mich gefragt hat, Miri, was soll sich verändert haben, wenn du aus dem Block, wo du jetzt drin bist, wieder rausziehst? Was ist das, was soll gewechselt sein? Und ich habe gemerkt, es muss sich etwas ändern. Wir haben angefangen zu beten und irgendwie habe ich noch nicht so viel Veränderung gespürt oder gesehen. Es kann nicht sein, dass ich als Christ noch nicht bin und einen Einfluss möchte haben und Jesus möchte auch repräsentieren, sage ich mal, können scheinen für ihn, dass nachher, wenn ich da rausziehe, einfach alles genauso weitergeht wie vorher. Und das hat mich mega betroffen gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kenne kaum jemanden von meinem Blog. Ich sehe Einzelne vielleicht mal schnell im Steigerhaus oder wenn sie heimkommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was in denen, ich meine, wir haben gleich etwa 20 Wohnungen, also vor allem Studiozimmer, wo ich vielleicht eine Handvoll mal kurz mal schüch gesehen habe. Ich habe gedacht, das kann auch nicht sein. Und dann, in dem Verharren vom Gebet, hat sich zuerst nicht ein konkretes Resultat ergeben. Aber gleich ist die Betroffenheit gekommen, wo Gott mir die Frage gestellt hat. Und es hat bis dorthin kaum Bekanntschaften gegeben, aber es ist etwas passiert. Das Warten der Erwarten hat sich gelohnt und es ist Veränderung passiert. Und jetzt in diesen Bekanntschaften, in dem Herz, das ich hatte, durch die Frage, durch die Betroffenheit, ist mir Gemeinschaft wichtig und noch wichtiger geworden. Und auch in dem Vers, den wir gesehen haben, den ich vorhin vorgelesen habe, ich lese nochmal vor. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. In dieser Gemeinschaft, was bedeutet die Gemeinschaft? Ich sage, das griechische Wort ist koinonia und das bedeutet Teilhabe, Gemeinschaft und Vereinigung. Also Leute, die zusammenkommen. Und für die einen, die es schon gehört haben, mir ist dann die Idee gekommen, ich mache meine kleine Gruppe gut zu sein und wir gehen die in der Nachbarschaft mal aufteilen, um mal wenigstens mal zu sehen, wer wohnt überhaupt in unserem Loch. Und aus dem Gutschen verteilen ist eine neue Gemeinschaft entstanden. Ja, sie war dort schon eingezogen und hat das ein bisschen angefangen mitbekommen. Wir haben mit dem Röbi angefangen, Freundschaft pflegen, wo dann noch ein Beziehungsresultat rausgekommen ist. Und sind das dritte so zusammen, mal ein Glas essen, mal einkaufen. Eigentlich relativ einfache, simple Sachen. Wir sind mal im Casino-Park, ein bisschen chillen, haben Zeit miteinander verbracht, in die Opera fahren, vom Röbi. Und in der gleichen Zeit ist das Thema Living Groups so viel mehr und mehr ein Thema geworden im Leitungsteam in der Kirche. Und das konkreter werden, habe ich plötzlich gesehen, dass es irgendwie so ineinander hineingreift und das wartende Erwarten irgendwie langsam so ein bisschen Bild abgibt. Ja, die Kirche soll nicht nur am Sonntag stattfinden, sondern jeden Tag in verschiedenen Gemeinschaften. Das ist das, was mir neu auch bewusst geworden ist. Und wo die Living Groups jetzt entstanden sind, wie ihr wisst, ist die Nachbarschaft bei uns jetzt in der Living Group so das Herzstück. Und es ist praktisch das Gleiche, was wir machen, wie hier in dem Vers, wo Apostelgeschichte 2,2 geht. Was spannend ist, im Vers 46, nachher also 4 Verse weiter und 47, kommt das genau nochmal auf, es wird nochmal vertieft. Also dort steht wieder, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Wieder das Verharren. Und sie haben zusammen Obigmol gefeiert, das mit dem Brechen vom Brot, die Heime. Sie haben zusammen gegessen und Gott hat ihnen wie geschenkt, dass sie im Volk angesehen worden sind und Gunst gefunden haben. Und durch das heraus haben wir auch angefangen, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und den Christen einfach locker und einfach mit ein Brot und Wein oder Traubensaft, wie auch immer, zusammen essen. Wir haben mit den Nachbarn zusammen Suppe zu Nacht machen. Es kommen noch weitere Ideen mit zusammen, eben Guetzle und Kaffee, Kuchen, Pasta zum Mittag. Und ja, am Sonntag haben die Nachbarn meistens eigentlich nicht viel vor, darum ist bei uns der Tag der Sonntag, wo wir da in die Nachbarn investieren können. Und in dieser Zeit, während der Living Group, ist es auch wichtig, können unsere Anliegen einander zu teilen, Gott zu loben in dem, was er tut und ihm auch Danke sagen. Wir beten für unsere Nachbarn, Und was uns schon klar war, ist, oder wie schon fix ist, wenn wir sie einladen und sie mit uns zusammen essen, dass wir vor dem Essen einfach beten. Und sie schon ein kleines Stückchen sehen, wie kann man Gemeinschaft noch erleben und wie kann man auch Gott in dem so ein beziehen. Und daraus heraus, in diesem Jahr, ist dann die Vision entstanden, die ich so ein formuliert habe. Wie wäre es, wenn alle Christen ihr Umfeld im Umkreis von 100 Metern kennen und Beziehungen würden passieren? Weil die Einsamkeit und die Selbstständigkeit, all das, was zusammenkommt, glaube ich, kann wieder verändert werden, wenn wir auch hier wieder das soll gelten, das Warten erwarten, dass Gott etwas tun wird. Und jetzt möchte ich euch herausfordern, und zwar möchte ich das ganz praktisch umsetzen, indem ich hier hinten ganz viele Weihnachtskärtchen aufgelegt habe. Und ich lasse in 10 Minuten nach einem kurzen Stil, wo ihr euch überlegen dürft, welcher Nachbar ist da, der euch in den Sinn kommt, wo ihr eine ermutigende Weihnachtskarte schicken oder geben, mit Wünschen, mit Segen, mit einem Segensspruch oder Ermutigung, einfach so. Oder vielleicht schon mal ein bisschen einen Bezug gehabt zu dem Nachbarn. Und dann sagen ja, Nachbarn um mich herum sind nur Kühefelder und Bauernhöfe. Gut, bei Bauernhöfen würde ich sagen, es gibt keine Entschuldigung, ich würde das auch. Aber wenn ich nur Kühe und Land herum ist und ich im Umkreis von 100 Meter niemanden wirklich kenne, dann nehmt doch euren Arbeitskollegen, eure Arbeitskollegin, wo ihr ganz sicher schon viel mit ihnen zu tun gehabt. Und ja, überlegt euch, was könnt ihr ihnen schreiben. Vielleicht gerade auch Leute, die gerade in dieser Zeit einsam sind und sich allein fühlen. Und ihr dürft hier so eins, zwei, wenn euch gerade zwei Namen sind, kommen, kein Problem, es gibt nur Karten. Dürft ihr die heilen, den Umschlag jetzt auch dazu nehmen damit. Schreibt das auf und gebt das ihnen. Und ja, lasst euch überraschen, was daraus entstehen kann.